Da ist sie also, Susanne Geske, leibhaftig bei uns. Und ich, für uns ist es eine grosse Ehre, dass du bei uns bist, Susanne. Einen herzlichen Applaus.
Danke.
Für
dich.
Susanne versteht wunderbar Schweizerdeutsch. Aber ich tue die Frage gleich in Hochdeutsch, Schweizer Hochdeutsch stellen. Susanne, wie kannst du uns mal sagen, warum dass du Schweizerdeutsch verstehst?
Weil ich in Deutschland habe ich eine Lehre gemacht als Keramikerin und habe keinen Job gefunden. Und dann hat mich eine Schweizer Firma genommen und dann bin ich nach Kreuzlingen gezogen. Und in Kreuzlingen habe ich eine liebe Freundin kennengelernt und bin da gläubig geworden. Und dann bin ich da 3 Jahre in Walzenhausen auf eine Bibelschule gegangen und habe auch mit einer Berner Oberländerin zusammen gewohnt. So.
Also sie versteht Berner Oberländerdeutsch, das ist schon was. Und wie hast du deinen Mann Tillmann kennengelernt?
Ja, nach der Bibelschule haben mich die Schweizer dann rausgeschmissen. Ich musste wieder nach Deutschland. Und Walzenhausen ist ja gleich an der Bodensee an der Grenze und wir haben immer mal auf Lindau drauf geguckt, auf diese Stadt. Und da bin ich nach Lindau in die Gemeinde dort und in der Gemeinde hat mein Mann dann, also der Tillmann war Pastor. Und so habe ich mich kennengelernt.
Und wie ist es dann gegangen? Also ihr habt euch kennengelernt, lieben gelernt, geheiratet?
Ja, das war ein bisschen...
Erzähl etwas aus,
also es war Zeit. So, dass er mich lieben gelernt hat, aber ich hatte keine Ahnung davon. Und ja, das war so ganz... Also es war echt Gottes Wille sozusagen, weil ich fand den gar nicht toll von Anfang an. Ich fand, also das war so ein Typ vorne, so lange Haare, braune Klamotten an. Wenn er irgendwas gesagt hat, hat man ihn nicht verstanden. Ist das der Ohrring? Ja, okay, ich mache ihn raus.
Danke, danke.
Bitte.
Sehr aufmerksam.
Ja, und dann wir hatten 2 Pastoren, die haben sich die Stelle geteilt. Und der zweite hat dann immer gesagt, du, Herr Tillmann und so. Ich sag, ach nee, den mag ich nicht. Und dann hat er mich immer so, also es ging über ein halbes Jahr so hin und
her. Warum hast du ihn nicht gemocht? Was war
ja,
das für ein
irgendwie
Typ?
So ganz ruhiger, nie was gesagt und immer so ein bisschen, wenn er was gesagt hat, also hat Hand und Fuß gehabt. Wir haben auch zusammen in der Pantomime-Gruppe gearbeitet, wir waren im Gebetskreis, im Haus, waren eigentlich immer zusammen irgendwie. Aber mir wäre nie was in den Sinn gekommen.
Und irgendwann hat es dann trotzdem gefunkt.
Ja, ja, ich denke, das war einfach so, ich brauchte meine Zeit.
Also du hast Tillmann jetzt etwas charakterisiert. Wie würdest du dich selber charakterisieren?
Also wir sind genau so wie schwarz und weiß, das Gegenteil. Ich bin mehr extrovertiert, mehr gesprächig, sehr optimistisch, ein bisschen kämpferisch, manchmal auch ganz schön dickköpfig. So in die Richtung.
Okay. Wie habt ihr als Ehepaar zusammengespielt?
Ja, halt, ich würde sagen, wir haben uns super ergänzt. Also ich der Oberoptimist und er so ein bisschen mehr pessimistisch. Das hat mir geholfen, manchmal nicht einfach auf Sachen draufzuspringen und nicht nachzudenken. Und ihm geholfen, wo er immer so ein bisschen dann doch was zu tun. Also irgendwie, wir haben uns super ergänzt.
Ich habe gelesen, 1992 habt ihr geheiratet.
In Lindau am Bodensee.
In Lindau am Bodensee, genau. Wir auch, meine Frau und ich, 1992 am Bodensee. Haben wir eine Gemeinsamkeit. Hä? Und dann... sind die Kinder gekommen? Wie ist es weitergegangen?
Also, dann ist die Michael geboren, die ist in Bregenz geboren, in Österreich. Und mein Mann hat 5 Jahre der Gemeinde versprochen gehabt, dass er dort Pastor macht. Und dann hat er eine Halbtagsstelle gehabt, eben mit dem anderen Pastor sich geteilt. Und da waren wir da 5 Jahre in Lindau, in der Gemeinde. Die ist dann in der Zwischenzeit FEG geworden. Und wir haben uns überlegt, dass wir eigentlich... Also deswegen habe ich ihn eigentlich auch nur geheiratet. Ich habe gesagt, wenn du mit mir unter Moslems ins Ausland gehst, dann ist es okay.
Okay, Killer-Kriterium.
Das war das dritte Kriterium, ja.
Ah, das dritte.
Das erste war, dass er gläubig sein musste. Das zweite war, dass er, wie sagt man dem auf Deutsch? Also irgendwie, fällt mir das Wort nicht ein, ja besser oder mehr gläubig ist, wie sagt man dem? Einfach...
Etwas reifer im Glauben.
Ja, genau, reifer so. Ist als ich. Ja. Sodass ich was habe zum jemanden hochgucken, weil ich so ein bisschen mehr. Das war schon das Zweite. Und das Dritte war eben, in einem muslimischen Land wohnen zu wollen.
Okay.
Und das haben wir uns halt vorgenommen und dann haben wir 5 Jahre in der Gemeinde gedient und haben dann, weil wir einfach unter Muslims arbeiten wollten, wussten wir nicht in welches Land. Und dann haben wir eine Gebetsreise gemacht in die Türkei für 3,5 Wochen und in der Zeit haben wir uns entschieden, dass wir in die Türkei ziehen möchten.
Und ja. Wann seid ihr gegangen?
Dann sind wir wir mussten erst noch Englisch lernen und bis das immer alles so. Ne, wir haben uns, glaube ich, schon 93 haben wir beschlossen, dass wir das machen wollen und 97 sind wir dann erst ausgereist. Also es dauert immer so noch so seine Zeit. Ja. Mit 2 Kindern dann inzwischen. Da war der Lukas dann auch schon da.
Du bist aus Deutschland angereist. Im Moment ist dein Lebensmittelpunkt ist in Deutschland. Wie kam es dazu?
Also meine jüngste Tochter, die hat angefangen in der Türkei mit deutschem Homeschooling. Und dann die 10. Klasse wollte sie in Deutschland machen, um ihren Realschulabschluss zu bekommen. Und dann kannten wir eine Familie, wo sie hingezogen ist. Und da hat sie ihren Realschulabschluss gemacht und dann wollte sie jetzt noch Abitur machen. Und dann hat sie dann am Anfang immer gesagt, nein, nein, Mama, du bleib mal in der Türkei. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn du aber das Gefühl hast, ich sollte vielleicht doch zu dir kommen. Und dann hat sie letztes Jahr gesagt, also es wäre besser, wenn ich auch komme nach Deutschland. Und dann bin ich jetzt im Februar hingezogen nach Frankfurt und wir werden da bleiben, bis sie Abitur macht, also bis 2018.
Ja, und wo sind die anderen Kinder jetzt?
Der Lukas, der zweite, ist in München und versucht herauszufinden, was er gerne lernen möchte. Und die Miki, die größte, also die älteste, ist in Ankara und studiert Englischlehrerin.
Ziemlich verteilt, die Familie.
Ja, ja, wir haben uns gut.
Ja. Was war euer Auftrag in der Türkei? Ihr seid in die Türkei gezogen, was habt ihr dort gemacht?
Also unser Auftrag, ich sage immer so, Licht zu sein in der Finsternis. Am Anfang waren wir einfach nur da, weil wir Türkisch lernen mussten und so. Und wir haben dann versucht, mit einer türkischen Gemeinde mitzuhelfen. Durften wir aber nicht, weil wir noch nicht genug Türkisch konnten. Und somit ist aus Not heraus sind dann alle Ausländer immer zu uns gekommen. Dann haben wir einen internationalen Gottesdienst angefangen, also eine internationale Gemeinde gegründet. Hinterher haben wir dann in der türkischen Gemeinde geholfen und dann, nachdem wir umgezogen sind, haben wir dann auch mal eine Gemeinde gegründet. Also das Ziel war eigentlich, Jesus groß zu machen.
Ja. Aber dein Mann war als Sprachlehrer dort, oder?
Ja, der hat in Adana hat er ein Geschäft gehabt, um Studenten im Ausland zu helfen, dass Studenten ins Ausland reisen können und dort zu studieren. Und nach Adana, nachdem wir dann nach Malatya gezogen sind, hat er eine Firma aufgemacht, wo er Englisch-Deutsch unterrichten konnte und eben auch, dass wieder Studenten zu helfen, ins Ausland zu gehen zum Studieren.
Gab es Anzeichen damals für Verfolgung in der Türkei? Wie war das? Wie war das Lebensgefühl?
Also für uns so ganz privat gar nichts, also überhaupt gar nichts, aber so von außen her, von der Türkei, seit 2001 hatten die beschlossen, also die Armee hatte beschlossen, dass die Christen ihre Feinde sind und haben so angefangen, in Medien und verschiedenen Leuten einfach negative Impulse zu geben, negative Artikel zu schreiben. Auch im Fernsehen, so Talkshows, wurden immer wieder ganz extrem Sachen gegen Christen gesagt. Und dann, als wir nach Malatya gezogen sind, mein Mann hat eben da die Firma aufgemacht und wir sind noch mit, ein Ehepaar war schon da und ein türkisches und ein anderes wollten nach uns in die Stadt ziehen. Und einen Tag, bevor wir umgezogen sind, hat uns unser Freund, der schon hingezogen war, angerufen und gesagt, oh, ihr habt es bis in die Zeitung geschafft. Auf die erste Seite, da steht, die Missionare kommen nach Malatya. Und dann hatten sie so einen ganz üblen Artikel. Also hatten schon alles ein bisschen durcheinander gebracht, wie das so ist bei Medien. Aber war halt schon ganz klar gegen uns.
Okay. Und dann kam der 18. April 2007. Und wir wollen kurz reinschauen, dass die Tagesschau im deutschen Fernsehen damals gebracht hat. Ich habe gespürt, du hast reagiert. Was denkst du dazu?
Nachrichten, das stimmt nicht alles.
Das war am ersten Tag.
Ja.
Was stimmt nicht?
Dass die Polizei zu spät eingekommen ist, die hat schon davor gewartet, die wussten, dass was passiert. Die waren gewarnt von der Armee. Jetzt weiß ich nicht mehr so genau, aber so verschiedene Kleinigkeiten.
Okay, wir sprechen weiter.
Ach, dass es tagelang war, ja, das waren ja nur, also nur, ist gut, aber 2 Stunden halt. Die haben gesagt, dass sie tagelang schon gefoltert worden wären. Aha. Aber es waren einfach, waren 2 Stunden.
Aber an diesem Tag wurde dein Mann zusammen mit 2 türkischen Mitarbeitern auf grausame Art und Weise nach islamischen Opferritus, so heißt es, umgebracht. Wer waren die Täter?
Die Täter waren 5 junge Männer, wovon der eine, der runtergefallen ist, der wollte abhauen, dabei ist er abgestürzt, der Anführer war. Die sind angestachelt worden von der Armee, weil die eben dieses Feindbild hatten. Die Christen, die nehmen unsere Jugendlichen, machen Kopfwäsche, wollen sie zu Christen machen und wollen unser Land spalten, lauter politische Sachen auch und wollen machen noch andere sehr schlimme Dinge in unserem Land und die wollen wir nicht mehr. Und denen haben sie praktisch immer und immer wieder, also diese Zeitungsausschnitte, die vorher immer kamen und alles Böse praktisch, alles Schlechte über uns erzählt und sie so vollgepumpt und gesagt, ihr müsst da was gegen tun. Und ja, das ist dann das, was dabei rausgekommen ist.
Genau. Mich würde interessieren, wie war das für dich? Also der erste Mal, erinnerst du dich daran, von wem hast du erfahren von der Tat und was ist passiert bei dir?
Also es war das Großchaos an dem Tag. Morgens, wir hatten jemanden zu Besuch, mit dem ist mein Mann losgezogen, das ging ums Geschäft. Und er war auch in der Stadt und hinterher komme ich nach Hause und habe angerufen und er hatte sein Handy zu, also es war so 11:30. Und ich habe mich gewundert, wieso, der macht sein Handy normalerweise nie aus, das klingelt sonst nachts. Und habe mich echt gewundert, wo sind jetzt die, dass das Handy aus ist. Habe mich aber nicht so, naja, 12 nochmal angerufen. Und dann schon am Nachmittag, so gegen 12:30, rief dann meine Freundin an, die Frau von dem anderen, und sagt, weißt du, wo der Tillmann ist? Ich sage, keine Ahnung, sein Handy ist aus, keine Ahnung, wo der ist. Ja, da wäre was passiert, du mach doch mal den Fernseher an. Und dann kam noch eine Nachbarin und hat gesagt, da ist irgendwas passiert. Und hat noch gemeint, ah, wenn du was Hilfe brauchst, ich habe heute das Auto. Und dann habe ich den Fernseher angemacht, dann kam irgendwie so durcheinander und ich so komisch. Und ein Amerikaner wäre gestorben. Ich sage, Amerikaner, wir haben keinen Amerikaner in Malatya. Und dann habe ich dann irgendwann gedacht, ist mir dann schon ein bisschen mulmig geworden. Und habe meine Kinder von der Schule abgeholt mit meiner Freundin mit dem Auto. Also 2 von denen, die andere war in einer anderen Schule. Die kommt immer mit dem Servicebus heim. Und dann haben wir gesagt, wo sind die jetzt? Ich habe hier angefangen, die ganzen Krankenhäuser abzutelefonieren und dann hieß es, ja, hier ist einer mit einem Kreuz um den Hals, sag ich, nee, mein Mann hat keine Kette, also wir haben sie nicht gefunden und dann bin ich, bei uns unten war ein Krankenhaus, da bin ich da hingelaufen mit den Kindern und einer Freundin und die haben mich nur gesehen und haben mich schon gleich irgendwie in die Seite, in so ein kleines Häuschen da reingetan, da haben wir gewartet und gewartet und gewartet und dann habe ich gesagt, die Polizei hin und her und ich sage, ja, sie müssen mir mal sagen, ist mein Mann hier im Krankenhaus, was ist denn jetzt los, wo sind die denn und so. Keine Antwort. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass sie sich so unterhalten haben und immer wieder so gucken. Und habe ich gewusst, die wissen was, was ich nicht weiß. Und dann bin ich raus und habe zu dem Polizisten gesagt, so, jetzt möchte ich wissen, was los ist. Und er so, und dann habe ich ihn so richtig an den Kragen gepackt. Eigentlich macht man das ja im muslimischen Land nicht. Man fasst keine Männer an, aber das hat mir richtig den Kragen geplatzt. Ich habe ihn so genommen, ich will jetzt wissen, was passiert ist. Sagen Sie mir, lebt mein Mann oder lebt er nicht mehr? Und dann hat er eben gesagt, er ist auch gestorben. Dann bin ich zu meinen 2 Kleinen und habe ihnen das auch gesagt. Und dann sind wir die Kinder sind nach Hause mit meiner Freundin und mich haben sie dann noch zur Polizei gebracht und weiß auch nicht, was sie gemacht haben, stundenlang.
Du warst unter Schock oder was?
Ich war völlig, man kann sich das so vorstellen, wie da fällt ein Nebel auf dich und du kannst nicht mehr groß denken oder irgendwie klar irgendeinen Gedanken fassen oder irgendwas groß. Also da läuft nicht mehr viel.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung begann einen Artikel so: Die Witwe des in Malatya getöteten deutschen Missionars Tillmann Geske vergibt den Mördern ihres Mannes. Sie sagt den Mördern ihres Mannes von ganzem Herzen die Worte Christi am Kreuz: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wann und wie kam es dazu?
Also gestorben sind sie an einem Mittwoch und als ich nach Hause kam, war schon alles voll, das ist so türkische Kultur. Also wir haben nicht so eine große Wohnung gehabt, aber da standen die Leute überall. Also meine Nachbarn haben schon den Tee gemacht und alles und so. Und es war rappelpappelvoll. Und am nächsten Tag sind dann noch die ganzen Pastoren gekommen, also alle, die es so irgendwie in der Türkei gibt, unter den Christen, sind alle gekommen, alle saßen wir im Wohnzimmer.
Im ganzen Land?
Ja, also es waren bestimmt 20, 30 Leute. Es war rappelpappelvoll. Also man kann sich das so, wenn man alle so in den ganz engen Raum stopft, also die Leute saßen am Fußboden, auf dem Sofa, waren draußen im Flur, in der Küche, einfach überall. Und wir saßen dann halt im Wohnzimmer und ich habe nichts gesagt, ich saß einfach nur da. Und dann hat es geklingelt und dann hieß es, da sind Reporter, die möchten, dass du was sagst. Und dann habe ich gesagt, ich sage nichts, was soll ich denn denen sagen, oder? Und dann hat einer von den Pastoren gesagt, aber weißt du, das ist jetzt eine Möglichkeit, um vielleicht das Evangelium rauszubringen. Und das war so, als hätte man mich wieder angeknipst. So plötzlich wach geworden, ich so, ah, echt, Idee. Aber was soll ich denn sagen? Keine Ahnung. Und dann saß ich da so und habe wirklich nur ganz kurz ein Gebet gemacht, so, ah ja, Jesus, was soll ich denn bloß sagen? Ich habe keine Ahnung. Und dann war es so, als würde mir wirklich jemand ins Ohr sagen, was Jesus eben am Kreuz gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und habe ich gesagt, okay, machen wir. Einfach so vom Kopf, ohne Gefühle, ohne irgendwas. Und habe dann gesagt, das will ich machen, das will ich sagen. Und dann haben wir schön was aufgeschrieben auf Türkisch und das habe ich dann auch so gesagt.
War es nicht etwas voreilig? Sozusagen im Schockzustand? Ja. War dieser Zuspruch für dich war es von Dauer?
Also dazu muss ich sagen, es ist übernatürlich, es ist absolut von Gott. Also es ist was, was man nicht machen kann. Weil erstens hatte ich bis dahin überhaupt noch gar keine, wahrscheinlich noch gar keine Gefühle, aber auch keine Hass- oder Rachegefühle oder irgendwas, einfach nichts.
Ja, unterm Nebel.
Und, ja, so völlig. Und das hat mich irgendwie wieder wachgerüttelt und habe gedacht, ja, das ist das Normalste, was man eigentlich machen müsste jetzt, weil Jesus hat das ja auch gemacht am Kreuz und hat mir meine Schuld vergeben. Also ich glaube, ich habe gar nicht mehr so weit gedacht, aber für mich war das so, Gott hat mir diese Kraft gegeben und mir gesagt, das soll ich machen, dann mache ich das auch ganz brav. Und irgendwie so die Gefühle und alles, was man dazu so braucht, das kam irgendwie so hinterher noch. Aber ich hatte wirklich nicht ein einziges Mal irgendwie Hass oder was Böses gegen die.
Ich finde das so krass, weil wenn ich denke, so wenn es so bei Nachbarschaftsstreitigkeiten und so geht es manchmal Jahre, bis man bereit ist, einander zu vergeben. Und du hast so etwas Grausames erlebt und kannst am zweiten Tag oder so bereits sagen, ich vergebe ihnen.
Ja, also das meine Tochter, die Kleinste, die war damals 8, die hat das natürlich auch mitgekriegt. Die steht dann vor mich so. Also Mama, das verstehe ich ja schon nicht. Deinem Vermieter da oben, dann bist du immer noch sauer und den vergibst du. Und dann musste ich sagen, ja, das stimmt, du hast recht. Ja. Mit dem hatte ich noch ewig lang Streit, also es war schrecklich.
Wie erklärst du dir das?
Das erkläre ich mir einfach, dass Gott gnädig ist, Gott hat es einfach geschenkt. Das ist was, was man nicht nachmachen kann. Ja. Also ich habe genau wie jeder andere mit anderen Leuten auch meine Probleme zu vergeben und da, ne? Aber das war einfach was ganz, ganz anderes. Das kann man nicht machen, das war einfach ein Geschenk Gottes.
Was beinhaltet für dich die Vergebung und was nicht?
Also beinhalten tut es für mich, dass ich wirklich nichts mehr gegen den anderen habe, keinen Groll mehr hege, dem ins Gesicht gucken kann, mit dem wieder sozusagen von vorne anfangen kann. Und es hängt auch mit Gott zusammen, dass ich, also praktisch, wenn jetzt jemand was mir getan hat, dass ich dem vergeben kann, dass ich aber auch mit Gott wieder in Reinheit komme. Was der dann mit Gott macht, das ist was anderes. Ich sehe das immer so als ein Dreieck. Hier bin ich, da ist der andere und da ist Gott. Mhm. Wenn ich dann Stress habe mit dem da unten, also auf der Ebene, dann kann ich einen Schritt tun. Ob der den jetzt tut, den kann ich ja nicht zwingen, aber ich kann den Schritt tun. Mhm. Und dem zu vergeben. Aber dazu brauche ich natürlich auch Gott, weil das schaffe ich ja nicht alleine. Mhm. Und dann heißt es für mich, dass ich mir erstmal mit Gott ins Reine kommen muss. Und dann sagen, ich möchte ihm gern vergeben und hilf mir doch und schenk mir das doch, dass ich da jetzt klarkomme.
Du hast gesagt, es beinhaltet für dich, dass du den Tätern ins Gesicht schauen kannst. Mhm. Bist du ihnen später begegnet? Und wie war das für dich, als du ihnen zum ersten Mal begegnet bist?
Regelmäßig in Gerichtsverhandlungen sind wir uns begegnet. Also es waren ungefähr 115 Gerichtsverhandlungen.
115?
Und ich war bei ungefähr 100 bestimmt dabei. Geschätzt, kann auch mehr gewesen sein. Und die saßen immer unten so in der Reihe, wir saßen immer ein bisschen oben, aber manchmal hat man sich halt gesehen, umgedreht, geguckt. Und ich habe denen schon ganz bewusst ins Gesicht geguckt. Meistens haben sie dann so weggeguckt oder... Aber das wollte ich einfach, dass sie sehen, hey, ich bin hier, ich habe nichts gegen euch. Ihr müsst das vor Gott richten, nicht vor mir. Ja.
Und was für Gefühle hattest du dabei?
Also, wenn man die so sieht, ne? Also so kleine Jungs eigentlich könnten meine Söhne sein. Also vom Alter her. Ja. Und ich fand irgendwie traurig, dass sie durch sowas ihr ganzes Leben zerstört haben. Ich meine, es ist ja nicht nur meine Familie und die Familie von den dreien, die haben ihre Familien ja auch also durcheinander gebracht. Ja. Teilweise mussten die umziehen und Leute haben nicht mehr mit ihnen geredet und so. Ich meine, die haben ja ihre Familien und ihr Leben eigentlich auch zerstört. Und das hat mich irgendwie manchmal traurig gemacht. Und dass ich ihnen, was uns am meisten geärgert hat, dass wir sie nicht besuchen durften im Gefängnis, weil wegen der Gerichtsverhandlung, und ich ihnen nicht sagen konnte, von Jesus erzählen konnte. Also meine jüngsten Tochter macht das immer noch Probleme. Sie möchte sie gerne besuchen und ihnen einfach von Jesus erzählen.
Deine jüngste Tochter will das machen.
Ja.
Das und würde das auch tun.
Das ist jetzt unser nächster Plan, ja.
Der nächste Plan. Wow. Wie hast du die Gerichtsverhandlungen erlebt? 115. Ich habe gelesen, dass die Angeklagten nicht die geringste Spur von Reue zeigen und sogar noch miteinander scherzen.
Also der eine, der darunter gefallen ist, das ist der Anführer und der ist wirklich also verblendet, kann man nur sagen. Halt so ein richtiger, wie sagt man dem, Nationalist, so in die Richtung. Also richtiger Feind, ja, also richtiger Feind. Die drei von denen sind mehr so, na echt junge. Und ich habe das nicht so empfunden, dass sie gescherzt haben. Vielleicht haben sie schon gescherzt, aber wahrscheinlich über was anderes. Also ich habe das nicht so empfunden.
Erst vor einem Monat wurden die Täter zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Mhm. Wie wichtig ist das für dich?
Ja, jetzt ist mal fertig mit den Gerichtsverhandlungen, das ist auch mal nicht schlecht. Aber eigentlich für mich, ob die jetzt draußen sind oder drinnen sind, also mein Leben ändert das nichts. Ja, ja, ob die jetzt da versauern im Gefängnis. Für mich wäre es eigentlich netter, ich könnte sie jetzt einladen in den Gottesdienst, da hätte ich ja mal was. Aber so kann man nicht, noch nicht mal kommunizieren irgendwie. Ich glaube, dass das für meinen Sohn anders ist, weil er der Mann in der Familie ist. Ja. Er hätte da wahrscheinlich andere, also mehr Probleme.
Für ihn ist es wichtig.
Ja, weil dann sind sie weg. Er hatte immer ein bisschen Sorge, als sie die Fußfesseln hatten, dass er sie sehen könnte und was wohl passiert. Und weil er halt der Junge ist, der Mann. Das ist halt schon noch in islamischen Familien so, dass die Jungs so diese Oberhaupt der Familie sozusagen.
Ja. Ich habe gelesen, dass du etwas enttäuscht seist. Die Presse schreibt ja viel, gell?
Also ja, ja.
Weil viele Hintermänner ungeschoren davon kämen. Stimmt das?
Das stimmt.
Das stimmt.
Das stimmt. Weil ja wirklich die Leute, also man muss sich das wie eine Kette vorstellen, da oben ist einer, der sagt was und das geht dann halt so die Kette runter und die unten, die machen es. Und die werden natürlich, die kommen ins Gefängnis, die, ja, und die dazwischen, da kriegt keiner was.
Ja.
Also zwei haben sie verurteilt, die aber auch noch nicht, wo das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, die noch nicht im Gefängnis sind, aber ansonsten hat es niemanden. Mhm. Also es ist schon irgendwie traurig.
Aber jetzt müsste ja die nächsthöhere Gerichtsinstanz, müsste für die Umsetzung schauen, oder wie geht das?
Ich habe keine Ahnung, mir ist das ein Rätsel, wie das funktioniert.
Ah, okay. Ja. Eine rein hypothetische Frage, bevor wir ein Musikstück hören. Was wäre gewesen, wenn du den Tätern nicht vergeben hättest? Das sind 9 Jahre her. Mhm. 8, 9, ja.
9.
Was wäre gewesen, was denkst du? Was wäre anders?
Es wäre anders, ich wäre nicht so fröhlich. Ich wäre bestimmt völlig verbittert, verkruschtelt, wäre bestimmt fürchterlich krank, weil ich finde, wenn da entsteht so eine bittere Wurzel, wenn man nicht vergibt. Und mit der zu leben und immer diesen Stress und immer diesen Hass in sich, das macht krank, automatisch. Und ich kenne viele Leute, die so rumlaufen. Und das möchte ich nicht.
War es eine gute Entscheidung, dass
das war eine sehr gute Entscheidung.
So früh gesagt hast, ich vergebe ihnen.
Das war wirklich gut.
Ja, übernatürlich. Mhm. Mich würde interessieren, hast du geklagt nach dieser Zeit? War das für dich wirklich so eine düstere Zeit oder bist du schnell wieder aufgetaucht oder wie war das?
Also ich bin so ein Typ, ich habe mich erstmal in Arbeit gestürzt. Ich habe bis morgens um 4 Zeugs gemacht, bin um 6 wieder aufgestanden. Ich habe mich total in Arbeit gestürzt für ein ganzes Jahr lang. Und ich habe nicht Gott gefragt, warum. Aber ich habe manchmal gesagt, hättest du nicht ein paar Jahre warten können, bis meine Kinder mal groß sind? Also das hat mich schon genervt.
Wie alt waren die Kinder damals?
8, 10 und gerade 13 geworden.
18 und 13.
Aha. Also sie waren alle in der Pubertät und ich war echt im Stress. Mhm. Und das hat mich dann schon, also da habe ich schon geklagt vor Gott und gesagt, also jetzt kann ich nicht mehr, ich will auch nicht mehr, jetzt bist du mal dran und jetzt helf mir doch mal irgendwie und du hast mir den Schmarmassel eingebrockt, jetzt hilfst du mir auch gefälligst daraus. Also so ganz klar.
Wie lange dauerte diese Phase?
Also zu lange.
Bis heute?
Nee, bis heute nicht, aber schon ein paar Jahre. Ich kann das nicht mehr so genau fassen, aber einfach zu lang für meine Begriffe. Mhm. Das war schon heftig.
Ich denke, wir verstehen das alle sehr gut. Mhm. Der menschliche Reflex wäre wohl gewesen, dass du Stadt und Land verlässt und irgendwo anderswo ein neues Leben aufbaust. Weshalb bist du mit den 3 Kindern in Malatya geblieben?
Ja, das hat Gott auch so eingefällt. Also dazu muss ich erzählen, dass kurz bevor, vielleicht einen Monat, bevor das passiert ist, hat mein Mann beschlossen, also eigentlich sind wir ja fertig, die Gemeinde wächst, wir haben einen Jugendpastor, wir haben einen Pastor, ich habe in der Bibelarbeit, der hatte so eine Studienbibel, eine Sache gemacht, die ist fast fertig. Und eigentlich könnten wir nächstes Jahr wieder nach Deutschland. Und ich so, nein, ich will aber nicht nach Deutschland. Und ich bin immer am Überlegen, wie lange können wir noch bleiben, was können wir noch machen, in welche Schulen können die Kinder gehen, dass wir noch länger bleiben können. Also für mich war immer, je länger, je besser. Und er hatte so das Gefühl, ist doch alles fertig und wir haben doch jetzt alles gemacht, wir können doch jetzt gehen. Und dann haben wir uns das erste Mal in unserer Ehe richtig gestritten. Also wir waren wirklich total unterschiedlicher Meinung und das ist eigentlich vorher nie vorgekommen. Und wir waren dann völlig so, hä? Also gut, das stimmt irgendwas nicht. Und haben gesagt, wir legen das hin und beten einfach dafür. Und da ist es aber eigentlich bei geblieben. Und hinterher habe ich das eigentlich erst verstanden. Für meinen Mann war alles fertig. Er hat seine zwei Lieder, die er geschrieben hat, fertig gemacht. Er hat seine Bibelarbeit fertig gemacht. Er hat alles irgendwie fertig gemacht. Und ich war immer dran, wie können wir noch länger da bleiben? Und als am ersten Tag abends, weiß ich noch, für mich war klar, hier will ich nicht weg. Das ist mein Zuhause. Ja. Und dann habe ich meine Größte gefragt, meine älteste Tochter, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir hier bleiben oder sollen wir nach Deutschland gehen? Und die guckt mich an und sagt, so wie, was ist denn das für eine Frage? Aber Mama, der Papa ist doch für Jesus und für die Gemeinde gestorben, da müssen wir doch hier bleiben und das weitermachen. Und die war 13. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist alles, was ich hören wollte. Und da habe ich praktisch das beschlossen. Alle sind gegen uns gewesen, alle haben gesagt, das könnt ihr doch nicht machen, ihr müsst doch. Und ich sage, nee, das ist hier mein Zuhause. Und ich hatte das Gefühl, wie so bei Mose, da ist diese Wolke in meinem Wohnzimmer und wenn die Wolke nicht aufsteht und sagt, geh, gehe ich nicht, kein Millimeter. Obwohl alle anderen dagegen waren. Und das war das Beste, was wir machen konnten. Weil die Kinder kannten ja keine deutsche Kultur, wir hatten keine, also unsere Familienverhältnisse sind nicht so toll, dass wir zu irgendwelchen Leuten hätten ziehen können. Wir hätten völlig von vorne anfangen müssen, mit Sprache, mit Kultur, mit einfach allem. Und so hatten sie ihre Freunde, ich hatte meine Freunde, meine Nachbarn. Wir sind einfach in unserem Umfeld geblieben, was uns einfach auch getragen hat.
Und durch den Fall, der da geschehen ist, wurdest du stadtbekannt?
Ja, ja.
Was für Reaktionen nimmst du wahr oder hast du wahrgenommen, als du noch dort warst?
Also am Anfang war es sehr interessant. Die Leute am Anfang waren immer so ein bisschen verhalten, weil sie nicht wussten, wie sie mir begegnen sollten. Und einmal bin ich durch die Stadt und dann hat so ein junger Mann so geguckt, ach, sind Sie nicht die Frau Susanne? Also man redet sich in der Türkei mit Vornamen an, die Frau Susanne. Und ich so, ja. Und dann hat er angefangen zu weinen, mitten auf der Straße. Und hat gesagt, sowas gibt es nicht, sowas macht ein Moslem nicht. Und ich habe andere Leute gehabt, die gesagt haben, das geht gar nicht, also das ist nicht Islam, das machen wir nicht, sowas gibt es nicht und völlig entsetzt. Und ganz viele von denen haben einfach gesagt, wie schrecklich sie das finden und wie traurig sie das finden. Und also ja, immer so in diese Richtung.
Und deine Tochter hat ja gesagt, ihr wollt da weiterführen, was der Vater begonnen hat. Wie hast du das erlebt? Ist der Glaube an Jesus Christus, ist da etwas geschehen durch?
Also am Anfang war es halt so, dass die Gemeinde sich geschrumpft hat, weil alle, die halt wirklich nicht fest in Jesus waren, sind rausgefallen. Alle,
aus diesem Grund?
Ja, aus diesem Grund. Dann alle Ausländer sind gegangen, ein türkisches Ehepaar ist gegangen, wir sind übrig geblieben gewesen. Und eben die paar Leutchen von der Gemeinde. Und eine andere Gemeinde hat uns sehr unterstützt, aus 3,5 Stunden Entfernung. Und hat uns immer wieder geholfen, wir haben dann zusammen Picknick gemacht, zusammen Gottesdienst und am Anfang haben wir halt selber, hat sogar meine älteste Tochter, einen Sonntag hat sie gefragt, Mama, hast du jetzt was für den Gottesdienst, jemand muss doch predigen. Und ich so, nee, mir fällt nichts ein, tut mir leid. Ach, ich habe schon was vorbereitet, ich habe da was in der Bibel, darf ich das sagen? Und dann haben wir einfach so Gottesdienst gemacht, indem wir viele Lieder gesungen haben, viel gebetet haben und jeder halt so aus seiner Bibel was erzählt hat.
Du hast eigentlich so die Gemeinde geleitet dann?
Ja, hat mir dann gesagt, also ein Türke, hat mir gesagt, und du bist jetzt die Leitung der Gemeinde. Und ich so, nein, bin ich nicht, weil ich bin Frau und hier ist muslimisches Land und so. Und er, nein, du bist übrig geblieben und du bist jetzt die Leitung der Gemeinde. Und das musste ich dann auch so machen. Also habe ich dann auch so gemacht, für ein paar Jahre.
Kannst du nicht noch ein, zwei Beispiele erzählen von so Begegnungen in der Stadt?
Also eine gibt es
so Türen, die sich geöffnet haben.
Ja, es hat so ein paar Jahre gedauert. Da hat fast keiner mit uns geredet und dann hat man das Gefühl gehabt, naja, jetzt trauen sie sich wieder so aus den Löchern raus Und dann ist ein anderes Ehepaar, eine Amerikaner, sind zu uns gezogen und die haben dann interessanterweise immer mit ihr geredet. Ja, und wir kennen den Tillmann, ja, und wir waren da mal im Gottesdienst und ja, der war, dann habe ich Leute getroffen, die bei meinem Mann im Englischunterricht waren und lauter so solche Sachen, ne? Wer dann wen kannte, das war echt spannend. Und es gibt auch Leute, die sich aufgrund dessen entschieden haben für Jesus und dann einfach nachgeforscht haben, wie geht das, dass jemand für Jesus stirbt, das kann doch nicht sein. Und dann im Internet halt nachgeforscht hat und auch gläubig geworden ist. Und eine habe ich getroffen, da war ein neues Einkaufszentrum erstanden und dann sind wir dahin und da gab es einen Bücherladen. Zum ersten Mal konnte man originale CDs kaufen und keine geklauten. Das war für uns ganz spannend und da wollten wir halt fleißig einkaufen mit der Karte zahlen, mit der deutschen Kreditkarte und das ging nicht. Und dann habe ich da so rumgewettert und gesagt, naja, wenn Sie hier Geschäfte machen wollen, dann müssen sie halt schon auch ausländische Karten nehmen und so. Ja, ich sollte dann wiederkommen. Und dann bin ich beim nächsten Mal wiedergekommen und die Frau hatte, in der Zeit hatte jemand gesehen, dass ich mit ihr geredet hat und hat dann zu ihr gesagt, wie kannst du mit der Frau reden? Das sind doch die Missionare, das sind die ganz Bösen, mit denen redet man nicht. Und dann hat sie nachgeforscht, wer ich bin und was ich gemacht habe, kann man ja alles im Internet. Und als ich das nächste Mal kam und eben gefragt habe, wie das jetzt ist mit der Kreditkarte, hat sie vor mir gestanden und angefangen zu heulen. Und ich so, ups, was habe ich jetzt falsch gemacht? Und dann hat sie halt gesagt, ja, sie hätte es im Internet festgestellt und ich hätte denen ja vergeben und das geht ja gar nicht. Und dann haben wir halt so angefangen, Gespräche zu haben und sie ist echt eine dicke Freundin geworden. Ich habe sie 4 Jahre lang immer mal wieder besucht und immer mal wieder haben wir geredet. Und bis sie sich dann ja, gefragt hat, wann betest du endlich mit mir? Und habe sie, ja, und ich so, wieso, was willst du denn beten? Und dann, ja, ich will jetzt endlich Christ werden. Und dann haben wir zusammen gebetet und ja, wir sind immer noch gut befreundet. Okay. Einfach solche Sachen sind dann auch entstanden.
Ich möchte den Fokus nochmals kurz auf deine Kinder richten. Mhm. Wie ging es deinen Kindern in der ersten Zeit nach dem Geschehen?
Also unterschiedlich. Ich würde mal sagen, mein Sohn war sehr, sehr ängstlich. Ich hätte meinen Kindern nie mit 8 Jahren ein Handy gegeben. Aber das ging gar nicht anders, weil immer jeder wissen wollte, wo der andere ist. Und dann hat dann jeder ein Handy gekriegt, dass man uns, dass ich immer kommunizieren konnte. Und mein Sohn war echt so ängstlich, dass er, ich durfte, wenn er nach Hause kam von der Schule, ich durfte nicht alleine bis zum nächsten Supermarkt laufen. Also er hatte immer total die Panik, dass seiner Mutter jetzt auch was passieren könnte. Und wir hatten ja auch mindestens 1 Jahr lang um unser Haus rum Polizeischutz und die Kinder sind bis die ersten Monate mit Polizei, also von der Polizei zur Schule gebracht worden und wieder abgeholt worden. Das war schon so eine Extremsituation. Und mir gegenüber haben sie immer nichts gezeigt oder wollten es nicht zeigen. Aber wenn sie bei Freunden waren, die konnten dann mit ihnen reden, mit ihnen weinen und so Sachen besprechen und so. Das haben sie jeder für sich so mit jemand anders ausgemacht. Weil das ist halt normal, dass die Kinder haben immer gedacht, sie müssen stark sein und sonst ist die Mama traurig und so. Mhm.
Ich habe in einem Artikel gelesen, dass dein Sohn Lukas gesagt hat an einem Kongress, Missionarskinderkongress oder so, ich vergebe den Mördern meines Vaters. Haben alle deine Kinder den Mördern vergeben? Ja, wie war das?
Unterschiedlich, unterschiedlichen Zeitpunkten, aber eben meine Jüngste, die hat gleich am Anfang mal gesagt, die hat gesagt, Mama, wann gehen wir die besuchen? Und ich so, wen sollen wir besuchen? Ich habe das gar nicht geblickt, was sie wollte. Das war gleich ein paar Wochen später schon. Die wollte sofort dahin und mit denen reden und ihnen von Jesus erzählen. Das war ihr eine ganz große Not schon immer. Also bei ihr ging das ganz schnell.
Eindrücklich. In einem Bericht sagtest du, dass es dir gut gehe, auch wenn dir dein Mann fehle. Wie erklärst du dir das?
Wie jetzt?
Dass es dir gut geht.
Ach so. Obwohl also mein Mann fehlt, das ist ja logisch, oder? Ja. Aber dass es mir gut geht. Also ich würde dann mal sagen, deshalb habe ich die mitgebracht hier. Das hier, ne? Das ist das Wichtigste, das ist die Bibel. In der zweiten Nacht konnte ich nicht schlafen. In der ersten Nacht haben wir zu viert in einem Ehebett geschlafen, was sehr stressig war. Und dann habe ich beschlossen, das machen wir nicht nochmal. Und bei der nächsten Nacht hatten wir 17 Leute bei uns im Wohnzimmer, also in der Wohnung, die alle irgendwo geschlafen haben. Und ich bin dann aufgestanden und konnte nicht mehr schlafen. Und habe gesagt, Herr Jesus, was... Ich möchte jetzt echt schlafen. Dann habe ich gedacht, gut, ich lese irgendwas in der Bibel. Und das ist das zweite Mal in meinem Leben, dass ich dann so gemacht habe. Und dann sage ich, okay, ich will irgendwas Schlaues lesen. Und habe ich das aufgemacht. Und was ist in der Mitte von der Bibel? Die Psalmen, genau. Und dann habe ich den Psalm 119 aufgeschlagen und habe den ganzen Psalm gelesen in der Küche, hoch und runter.
Das ist der längste Psalm in der Bibel.
Ja, hoch und runter, zweimal durchgelesen. Und da habe ich beschlossen, das ist es. Daran halte ich mich, egal was passiert. Ich werde jetzt noch viel mehr meine Bibel lesen. Weil mit meinem Mann, ein Pastor ausgebildet, weiß alles, kann Hebräisch und Griechisch und Bibelverse fragen, weiß er sofort, jede Stelle, kein Problem. Hat man sich so schön dran gelehnt, man muss ja selber nicht mehr nachdenken. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt habe ich das nicht mehr. Keine mehr zum Fragen, wo steht das nochmal in der Bibel? Jetzt muss ich mal wieder selber. Und dann habe ich angefangen, wirklich regelmäßig ganz viel in der Bibel zu lesen. Und habe mich beschlossen, also immer einmal im Jahr durch die ganze Bibel und nebenher noch normal irgendwie, dass ich einfach ganz, 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 ganz viel in der Bibel lese. Und ich glaube, das hat mir wirklich geholfen.
Was machst du bis heute?
Ja, es ist das erste Jahr, dass ich nicht durch die Bibel lese und mir fehlt irgendwas. Und ich habe beschlossen, nächstes Jahr mache ich es wieder.
Ja, am Anfang hast du gesagt, du hast ein Kriterium für den Mann war, er muss reifer sein im Glauben. Mhm. Ja, wie hat sich jetzt so dein Glaube, dein persönlicher Glaube an Jesus Christus in diesen Jahren entwickelt? Bist du selber zu einem...
Also ich würde sagen, es ist viel tiefer geworden, viel noch fester. Die Wurzeln haben sich noch ein bisschen mehr ausgebreitet. Und das andere ist, ich bin barmherziger geworden. Ich war sonst ein bisschen eher so der coole Typ. Und wenn jemand irgendwas hat, ja, stell dich doch nicht so an oder so. Und ich glaube, da bin ich echt barmherziger geworden, mitfühlender, wenn jemand irgendwie was hat. Und ja, einfach zu sehen, dass Gottes Wort einfach super wichtig ist. Einfach da mehr drin zu buddeln und nachzulesen und auch die Ewigkeit mehr zu sehen, was Sterben heißt und zu denken, ja, es ist manchmal alles gar nicht so wichtig. Man hat ja immer so viele Probleme und das muss kriegen. Und dann denke ich mir, hey, warum stresse ich mir einfach so ab? Noch ein paar Jährchen, dann bist du sowieso bei Jesus. Also manchmal brauche ich das so, den Alltag zu meistern und denken, ach, so schlimm kann es gar nicht sein. So wichtig ist das alles gar nicht, was ich mir immer so wichtig mache.
Hat es dir geholfen, mehr das Leben von der Ewigkeit her zu sehen?
Ja, manchmal schon. Ja.
Mhm. In 2. Timotheus 3, Vers 12, das hast du in einem Videoclip zitiert, steht, jeder, der an Christus Jesus glaubt und ein Leben zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung erleben.
Amen.
Glaubst du, dass dies stimmt?
Amen, habe ich gesagt, ja.
Ah, hast du schon gesagt. Hat diese Aussage in Deutschland oder in der Schweiz den gleichen Wahrheitsgehalt wie in der Türkei?
Ich würde sagen, wenn man wirklich als Christ lebt, mit allen Konsequenzen, dann merkt man das, muss man das überall merken. Da wird was nicht stimmen. Also in Deutschland zum Beispiel, wenn ich da wirklich meine Meinung nach der Bibel orientiere, dann ecke ich mal sofort an. Wenn ich nicht sage, oh, ihr seid geschieden und heiratet schon wieder und das und jene, in der Bibel steht irgendwie was anderes drin oder Homo-Ehe oder Gender oder was auch immer, was gerade so dran ist. Wenn ich wirklich meinen Blick auf die Bibel nehme und das als meine Richtschnur nehme und dazu stehe, ecke ich an, immer. Da muss ich ja nur schon sagen, oh, lieber Chef, ich lüge leider nicht, tut mir leid, ich schwätze auch nicht hinten rum. Ich meine, das fängt ja schon da an. Dass man belächelt wird, du bist Christ, du glaubst an das Buch. Das sind Kleinigkeiten, aber ich denke, wenn ich wirklich Christ bin, bin ich eckig und kantig. Da flutsche ich nicht so wie alle anderen schön da so mit.
Was darf dich der Glaube kosten, dich persönlich?
Hat mich ja schon ziemlich viel gekostet.
Ja.
Ich meine, es darf mich alles kosten. Ja.
Noch eine hypothetische Frage. Würdest du als junges Ehepaar wieder in die Türkei reisen?
Ja, sofort. Warum nicht? Warum nicht? Das ist ein Land wie jedes andere. Ein Land, was Jesus braucht.
Gehst du wieder?
Ja, ich gehe wieder, spätestens im Januar.
Ja, aber deine Tochter hat dann noch nicht abgeschlossen mit der...
Nee, ja, zum nicht wird's für immer, aber... Aha, wir fliegen immer hin und her.
Ja.
Ja, ja.
Diese Woche ist ein Gebetsbrief gekommen von Bülow, Markus und Regina, die kennst du gut.
Sehr gute Freunde von mir.
Sind Leute, die von unserer Gemeinde aus ausgesendet wurden in die Türkei. Gute Freunde von Susanne, genau. Und sie haben geschrieben in dem Brief, dass es schwieriger wird, dass Leute, Ausländer ausreisen, aber nicht mehr reinreisen können. Und auf der anderen Seite türkische Leute nicht mehr ausreisen können. Wird es enger in der Türkei?
Ja, es wird gerade richtig eng. Ich weiß nicht, worauf sie gerade sind. Man kriegt ja immer so ein Visa, so ein Kärtchen. Und die haben sogar angefangen, selbst wenn man das Visa hat, zu sagen, nee, das ist annulliert, das haben wir gestrichen, das müssen wir wieder einziehen. Und zu sagen, ihr seid Staatsfeinde, ihr kommt nicht mehr rein. Also wir beten auch, ich wollte eigentlich im November fliegen. Und dann habe ich so gedacht, naja, ist noch Ausnahmezustand, wer weiß, vielleicht, jemand hat gestern gesagt, das können die doch noch bis ein Jahr machen. Ich habe mal gehört, dass sie nur zweimal dürfen, aber man weiß ja nie. Dass ich das erst im Januar probiere, ob ich wieder reinkomme oder nicht.
Das ist unsicher.
Ja. Was ist sicher?
Ja. Wie geht es den Christen heute in der Türkei? Wie hat sich die Situation in den letzten 9 Jahren verändert? Wie geht es der Gemeinde also in Malatya?
In den letzten 9 Jahren ist es so, es ist erst gut gegangen, weil nach den Morden war irgendwie so eine Umbruchsstimmung, dass plötzlich die Leute wieder für die Christen, also nicht für, aber eben mehr neutraler oder gesagt haben, so schlimm ist das doch alles gar nicht. Und missionieren ist übrigens nicht verboten in der Türkei, es ist erlaubt vom Gesetz her. Und es wurde viel besser. Und jetzt eben seit ein gutes Jahr wird es wieder immer schlimmer, dass die Leute, also es ist eigentlich weniger vom Staat als von der Gesellschaft, dass sie das nicht wollen und das auch so ausdrücken. Und einfach, wenn man Christ wird in der Türkei, muss auf seiner Identitätskarte steht hinten drauf die Religion. Und wenn man nicht Islam draufstehen hat, sondern Christ, kann man nicht Lehrer werden, man kann nicht Beamter werden. Wenn man eingestellt wird, sagt der Chef, ja, okay, Christ ist ja nicht schlimm, aber was mache ich mit meinen anderen Leuten, die wollen den nicht haben? Und das ist schon viel schwerer.
Hey Susan, es war sehr eindrücklich, das, was du uns mitgegeben hast. Du bist ein großes Vorbild. Danke vielmals für deine tiefgründigen, spannenden und eindrücklichen Antworten. Einen herzlichen Applaus für dich. Wenn Susanne schon mal da ist, lassen wir sie nicht so schnell wieder gehen. Ich würde sagen, du hast noch ein Schlusswort.
Ja, ich wollte nur sagen, das Vorbild sollte nicht ich sein, sondern Gott.
Okay?
Weil das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das hat er gemacht.
Aber manchmal sieht man die Vorbilder in anderen Menschen.
Oder? Ja, ich weiß schon, aber ich mag das immer nicht so.
Okay. Und ich würde sagen, 3 Fragen sind noch offen aus dem Publikum, von euch. Der Bea würde mit dem Mikrofon vorbeikommen. Dann kann man eine Frage stellen, keine politischen Fragen, aber andere. Wer hat eine Frage an Susanne, wenn sie schon einmal daher ist? Moment, das Mikrofon kommt.
Wie gehst du mit der Frage um, wieso hat Gott so etwas überhaupt zugelassen, dass das passieren konnte?
Hiob lesen. Wieso hat Gott zugelassen, dass Hiob so leiden musste? Ich glaube, da gibt es keine konkrete Antwort dafür. Aber ich glaube, dass Gott Sachen sieht, Sachen zulässt und einfach seinen Plan damit hat. Wir sehen nur das kleine Puzzleteilchen. Gott sieht das ganz große Puzzle. Und ich weiß nicht, wo er da was baut und was macht. Und keine Ahnung, aber ich vertraue da Gott, dass es richtig ist.
Du hast Demut, dass Gott mehr weiß als du.
Ja, klar.
Das ist so die Bedingung, oder? Um diese Fragen einzuordnen. Ja. Wo ist noch eine? Wer hat eine Frage? Ja.
Hier vorne.
Herr Lüscher. Moment.
Was für ein Rezept liebst du uns Schweizern, die wir so gemütlich und gemächlich in unserem Land sind?
Für was?
So gemächlich und gemütlich.
Ja, ja.
Also so.
Ja.
Vielleicht nicht bereit zu leiden. So.
Ja, eben, mal wieder aufstehen als Christ. Ich sage immer, nicht die Sonntagschristen, die sonntags hochgucken, sondern und dann unter der Woche U-Boot-Christen sind und dann am Sonntag wieder auftauchen, sondern einfach ja, jeden Tag dazu zu stehen. Und wenn jemand mich fragt, da gibt es einen schönen Vers in Matthäus, wo es dann heißt, und wenn ihr gefragt werdet, dann sagt was von eurer Hoffnung, also von eurem Glauben, zum Zeit und zur Unzeit, mit Respekt, aber immer da sein, immer sagen und nicht so, oh, was will der von mir? Muss ich jetzt was von Jesus erzählen? Man muss nicht, aber man kann erzählen, was ich glaube, was ich erlebt habe. Einfach, ja, da nicht ängstlich sein.
Gibt es noch eine Frage? Die 3. noch? Ist noch offen? Okay, dann hast du noch ein Schlusswort? Etwas, das dir wichtig ist, uns weiterzugeben?
Ja, ich würde sagen, also gerade mit den politischen Sachen, ich sage da immer nicht so viel, aber ich finde wichtig, dass wir für unser Land beten, also hier für die Schweiz, ich für die Türkei, und dass wir einfach akzeptieren müssen, wer da oben ist, Gott weiß es, wen er an die Macht stellt, und dass wir für diese Leute beten sollen und einfach vertrauen sollen, dass Gott es richtig macht, auch wenn es total falsch aussieht. Er hat sich da irgendwas beigedacht.
Hey, danke vielmals, Susanne. Danke vielmals.
Danke. Danke fürs Einladen.